NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. April 1798. Die Uraufführung des Oratoriums Die Schöpfung von Joseph Haydn.
Diese Musik von Haydn, von der Erschaffung der Welt, erregt großes Aufsehen. Man sagt, dass man noch nie etwas Ähnliches gehört hat. Man sagt, dass man nur weinen kann vor Rührung. Über die Größe, die Majestät, die Güte Gottes.
Wien ist in Aufruhr, berichtet Fürstin Leonore von Liechtenstein ihrer Tochter. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich Gerüchte in der Stadt. Im Palais Schwarzenberg wird geprobt. Am Tag der Uraufführung hat sich eine Menschenmenge auf dem Mehlmarkt versammelt. 30 Polizisten müssen Ordnung in das Chaos bringen. Sie bahnen den geladenen Gästen, Adligen, Diplomaten und Musikern den Weg ins Palais Schwarzenberg.
Ich kann versichern, nie etwas Ähnliches erlebt zu haben.
Giuseppe Carpani, der Biograf Joseph Haydns.
Der erste Orchestereinsatz öffnete die Pforten zu noch nie gehörten harmonischen Schönheiten. Überrascht, hingerissen, trunken vor Freude und Bewunderung, erfuhren alle für 2 Stunden ein seliges Dasein.
Vom ersten Ton der Ouvertüre an trauen die Zuhörer ihren Ohren nicht. Haydn hat komponiert, was sich niemand vorstellen konnte: die Entstehung der Welt. Der Dirigent Bruno Weil.
Haydn schildert das Chaos, also das absolute Dunkel, das Nichts, also das etwas, was es nie gegeben hat vorher. Und allmählich merkt man, dass in dem Chaos schon sich die göttliche Funke befindet. Und das ist eigentlich das Geheimnis.
Er hatte es gesehen, das All, die unendliche Dunkelheit, die Macht der Natur. Auf einer Reise 7 Jahre vorher. Am Neujahrstag 1791 sieht Joseph Haydn zum ersten Mal das Meer. Er überquert den Ärmelkanal auf seiner berühmten ersten Reise nach London.
Die meisten wurden krank und sahen wie die Geister aus. Während der ganzen Überfahrt blieb ich oben auf dem Schiff, um das ungeheure Tier, das Meer, zu betrachten.
Der Komponist ist 59 Jahre alt und wird in ganz Europa bewundert für seine Streichquartette und Sinfonien. Er selbst war noch nie im Ausland. 3 Jahrzehnte lebte er abgeschieden als Hofkapellmeister der Fürsten Esterhazy am Neusiedler See. Nach dem Tod seines Dienstherrn Nikolaus I. reist er als freier Künstler nach England.
In allen den schäumenden Wellen bewegt sich ungestüm das Meer.
Solange es windstill war, fürchtete ich mich nicht. Zuletzt aber, da der immer stärkere Wind ausbrach und ich heranschlagende hohe Wellen sah, überfiel mich eine kleine Angst. Und mit dieser eine kleine Üblichkeit. Doch überwindete ich alles und kam, Sie verzeihen, ohne zu brechen, glücklich an das Gestad.
Hügel und Felsen erscheinen, der Berge Gipfel steigen hoch.
Der aus Bonn stammende Konzertveranstalter Johann Peter Salomon hat mit Haydn einen Vertrag gemacht. 5.000 Gulden für eine Oper, 6 Sinfonien und Konzertauftritte. Das Publikum in der Millionenstadt London erwartet den Komponisten aus Wien.
Meine Ankunft verursachte großes Aufsehen durch die ganze Stadt. Durch 3 Tag wurde ich in allen Zeitungen herumgetragen. Jedermann begierig, mich zu kennen.
Er hat eine völlig andere Welt erlebt als die, die er von zu Hause gewöhnt war.
Silke Leopold, Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg.
Eine freie, fast demokratische Welt, eine Welt, in der das Bürgertum eine kulturelle Identität pflegte, die mit der fürstlichen Identität nichts mehr zu tun hatte.
In London herrscht eine vitale, kommerzielle Musikkultur für ein anspruchsvolles, wohlhabendes Publikum mit moderner Werbung und Zeitungskritik. Der Komponist wird hofiert, Bruno Weil.
Haydn war immer Diener und er wird zum ersten Mal jetzt akzeptiert als Gleichberechtigter. Er darf neben dem König sitzen, er ist mit dem Prinz von Wales befreundet, trifft sich mit ihm zum Essen. Es war für ihn etwas völlig Neues.
Mehr als das englische Essen beeindruckt den Komponisten ein erstaunliches Gerät.
Es war zum Beispiel auch so, dass Haydn mit William Herschel in Kontakt kam, einem aus Hannover zugewanderten Mathematiker, Astronomen und Musiker, der ein Riesenteleskop besaß. Und so hat Haydn durch Herschel die Möglichkeit gehabt, ins All zu blicken.
Halleluja, 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 Halleluja.
Joseph Haydn blickt nicht nur in den unendlichen Himmel, sondern erlebt auch die unermessliche Verehrung Georg Friedrich Händels. Im Mai 1791 kommen Musiker und Sänger aus ganz England nach London, um eine Woche lang Händels Oratorien aufzuführen. Höhepunkt der Gedächtnisfeier ist der Messias in Westminster Abbey mit 1000 Beteiligten.
Er lernt die Oratorienwelt von Händel kennen. Das kannte er bis zu diesem Zeitpunkt nicht.
Auf dem Kontinent galten solche groß angelegten dramatischen Vertonungen von Bibeltexten als veraltet. Doch Händels englische Oratorien sind raffinierte, wirkungsvolle Werke für den Konzertsaal. Der gläubige Haydn war
zutiefst beeindruckt. Und so kam natürlich irgendwo der Wunsch auf, auch ein Oratorium zu komponieren. Und das wurde dann Realität.
Als Haydn 1795 von seiner zweiten Englandreise nach Wien zurückkehrt, hat er ein Libretto bei sich, The Creation. Angeblich wurde der Text schon Jahrzehnte zuvor für Händel geschrieben. Der Verfasser zitiert darin die King-James-Bibel, Genesis, Psalmen und John Miltons Versepos Paradise Lost. Haydn versteht nur wenig Englisch.
Disorder yields to order fares the place.
Er braucht einen Übersetzer.
Verwirrung weicht und Ordnung keimt empor.
Also Gottfried van Swieten ist einer der ganz, ganz wichtigen Vermittler in der Musikgeschichte. Er war Diplomat, er war selber Komponist und Musikliebhaber. Er konnte also Englisch.
Van Swieten, Sohn des Leibarztes von Kaiserin Maria Theresia und Präfekt der Hofbibliothek, hat in Wien eine Schlüsselfunktion inne. Er verehrt Händel und Bach, pflegt Kontakte zu seinen Zeitgenossen Beethoven und Mozart und er veranstaltet Konzerte mit Musikfreunden, den assoziierten Kavalieren. Van Swieten ist begeistert von der gedanklichen Tiefe des Werks.
Er war auch derjenige, der Haydn den Geist dieses Librettos vermitteln konnte. Ein Geist, der eben aufklärerischem Gedankengut entsprang. Hat hier versucht, Glaube, Religion und Naturwissenschaft mit den Mitteln der Musik zur Deckung zu bringen.
Die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold.
Die Schöpfung hat diesen Anspruch gehabt, das Publikum zu unterhalten, zu erbauen, aber gleichzeitig auch zu belehren.
2 Jahre arbeitet Joseph Haydn an seiner Schöpfung der Welt in Musik. Die Erzengel Raphael, Uriel und Gabriel erzählen in Rezitativen und Arien, wie aus Chaos Ordnung entsteht, wie Wasser und Land, Gestirne und Pflanzen Gestalt annehmen. Hinzu kommen nach und nach Fische, Vögel und Vierbeiner, schließlich die Krönung mit Adam und Eva im Paradies. Mit seinen jubelnden Engelschören orientiert sich Haydn am Vorbild Händel. Im Orchester zeigt er seine ganze Meisterschaft mit Klangfarben, Kontrasten und Tonmalereien.
Das Orchester spielt absolut symphonisch, schildert eben auch die innere Schönheit. Wenn skalenartig das Orchester sich von unten nach oben bewegt, wie die Sonne morgens hochkommt und dann eben, wenn der Mond kommt, genau das Gegenteil. Und die Tierschilderungen sind einmalig. Man hört das ja alles, also der Löwe brüllt.
Vor Freude brüllend steht der Löwe da. Hier schießt der gelenkige Tiger empor.
Man muss sich bisweilen vergnügen, wenn man lange ernsthaft gewesen ist.
Das tagig Haupt erhebt der schnelle Hirsch.
Über diese Tonmalerei wird jedoch in der Musikästhetik um 1800 heftig debattiert. Musik soll eine eigene, innere Welt aufschließen, nicht die äußere Welt nachahmen, meinen Kritiker.
Töne durch Töne zu malen, zu donnern, zu schmettern, zu plätschern und patschen, ist abscheulich,
urteilte Goethe nach der Weimarer Aufführung 1801. Und Friedrich Schiller ätzte:
Ich hatte wenig Freude, weil die Schöpfung ein charakterloser Mischmasch ist.
Beide Dichter waren musikalisch allerdings nicht sonderlich aufgeschlossen. Der angeblich charakterlose Mischmasch wird immer häufiger epochales Meisterwerk genannt. Johann Friedrich Reichardt jubelt 1801 über Haydns Schöpfung:
Das originellste und freieste unter allen Werken neuerer deutscher Kunst. Heiterkeit und Geist, Anmut und Laune, Verstand, Witz und Güte zieren die neue Welt.
Als Krone der Schöpfung verherrlicht Haydn das humanistische Ideal des Menschen, frei, stolz, gütig. In idyllischen Szenen preisen Adam und Eva das Paradies, Gott und die Liebe. Der Sündenfall findet gar nicht erst statt. Joseph Haydns Oratorium begeistert nach der Wiener Uraufführung heute vor 215 Jahren. Erst Europa, dann Nord- und Südamerika. Es wird in viele Sprachen übersetzt und häufig in Massenveranstaltungen mit bis zu 1000 Mitwirkenden zelebriert. Vor allem in deutschen Städten wird so bei den neu ins Leben gerufenen bürgerlichen Musikfesten die Idee nationaler Einheit beschworen. Die Schöpfung prägt die Musikkultur im 19. Jahrhundert und gehört bis heute fest ins Repertoire. Rollende Donner und Rosenwolken, Löwengebrüll und Liebesduette, Gotteslob und Engelschöre. Die Welt ist doch viel komplizierter, das wissen wir dank Darwin und DNA, Urknalltheorie und Higgs-Teilchen. Wozu noch Haydns Schöpfung? Dirigent Bruno Weil mit einer Antwort.
Die Musik schildert das Glück. Und wenn wir die Musik richtig verstehen, kann sich das Glück auf uns übertragen. Wir werden davon berührt.
Ach so, eigentlich ganz einfach.
Zeitzeichen erinnerte Christian Coesfeld an die Uraufführung von Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung am 29. April 1798. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.